Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte ein bisschen musikalisch weitermachen, aber keine Angst, aus purer Nächstenliebe werde ich nicht singen, sondern nur zitieren. Und zwar einen absoluten Klassiker der Musikgeschichte, schon mindestens 40 Jahre alt, denke ich mal. Aber der, glaube ich, so aktuell ist und so ein Gefühl transportiert, heute wie damals auch, in so einer aufgewühlten, total verunsicherten Welt, wo Fragezeichen sind, wo Krisen sind, wo Kriege sind. Und dann singt John Lennon damals diese Worte, Imagine, ja, stell dir vor, eine Welt ohne das alles. Wie wäre das? Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Ach, was für ein Lebensgefühl, oder? Er besingt hier eine wunderbare Welt ohne Gier, ohne Hunger, ohne Kriege, nichts, wo man irgendwie für kämpfen müsste, wo es sich zu sterben lohnt. Aber, und das sind diese Worte hier, es ist für John Lennon offenbar auch eine Welt ohne diese göttliche Dimension. Imagine there is no heaven. Above us only sky, nur der Nachthimmel, der Sternenhimmel über uns, unter uns keine Hölle. Imagine all the people living for today. Und ich glaube, er greift auch eine Sorge auf, die viele Menschen damals wie heute hatten, dass einer besseren Welt auch viele Aspekte der Religion, des Glaubens im Wege stehen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gespräche schon mal hattet oder selber oft diesen Gedanken hattet, wäre es nicht ohne diesen Kampf der Religionen, ohne diese Wahrheitsdebatten, ohne diese Frage, wer hat denn nun Recht? Gibt es überhaupt die eine große Wahrheit überall? Nicht vielleicht eine bessere Welt? Und er hat ja auch leider oft genug Recht. Und wir müssen auch, wenn wir unsere eigene Religion, wenn ich in die Geschichte des christlichen Glaubens schaue, muss ich auch ganz ehrlich sagen, in der Vergangenheit, aber oft, zu oft, auch in der Gegenwart, kommt es zu Macht- und Wahrheitsmissbrauch und Toleranz und Kriegen und Schlimmeren, auch im Namen von Jesus. Und wie gehen wir dann damit um heutzutage in einer pluralistischen Gesellschaft, wenn wir dann so Dinge singen wie gerade eben, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wie können wir darüber reden, dass es gut ist, wenn Jesus das sagt und dass es gut ist, dass er es ist, der das sagt. Und warum es sogar die beste Nachricht der Welt ist, den zu kennen, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und darum soll es heute ein wenig gehen. Ich möchte dazu lesen aus dem Johannesevangelium, wie es durch das Lied schon perfekt eingeleitet wurde. Ist im Kapitel 14, die Verse 1 bis 9a. Johannesevangelium, Kapitel 14, Abvers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein lebendiges Wort und wir bitten dich, dass du uns hilfst, zu verstehen, was heute wichtig ist zu verstehen und jedem von uns hier ganz persönliches Wort daraus schenkst. Wir bitten dich um deinen Segen. Amen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. da kann man gerade als Christ oft sagen, jawohl, ja, und das sehen wir auf Autoaufklebern, oder? Und da drucken wir uns schöne Postkarten und manchmal hängen wir uns vielleicht, zumindest der eine oder andere Pastor, das als großes Plakat ins Büro. Der zweite Teil des Verses, den sieht man in der Öffentlichkeit dann schon ein bisschen weniger oft, oder? Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Passt irgendwie nicht so, oder? In unsere moderne Gesellschaft. Kratzt irgendwie ein bisschen, zwickt ein bisschen. Müssen wir nicht irgendwie alles gleich wahr, gleichgültig, gleich richtig sein lassen? Unsere moderne oder wie Soziologen sagen, sogar unsere postmoderne Lebensweise Gesellschaft, die will diese Frage ja aus verschiedenen Gründen ausblenden. Ja, lieber keinen Streit provozieren, lieber keine Konflikte. Jeder soll seine Wahrheit finden. Vielleicht habt ihr das in der einen oder anderen Version auch schon selbst gehört. Der Theologe und Philosoph Heinz-Peter Hempelmann hat es ausführlich erforscht und hat es so abgeleitet, wo das auch ein bisschen herkommt, wie sich der Mensch entwickelt über die Jahre, wo es vor Jahrzehnten noch ganz klar war, ja, prämoderne Mensch, es gibt natürlich eine Wahrheit, da muss man doch auch gar nicht streiten, es ist doch absolut klar, was soll die Frage? Wir können höchstens dafür kämpfen, wenn sich da jemand nicht unterordnet. Und es war doch eine schöne Sichtweise, man hatte Halt, man hatte Sicherheit, man hatte Orientierung im Leben, man wusste, wo es lang geht. Und natürlich war da auch ein Gott, der über allem steht und dem ich auch in gewisser Weise Rechenschaft schuldig bin. Aber dann haben wir uns da wegentwickelt, sagen die Soziologen. Dann geht es weiter in die Moderne, wo es heißt, naja, die Wahrheit wird nicht mehr so ganz klar. Es ist unsicher, vielleicht ist sie irgendwo da draußen, aber wer kann schon den Weg, die Wahrheit wirklich kennen? Wir können darum ringen vielleicht. Und das ist natürlich klar, wir als rationale, aufgeklärte Menschen, wir haben diesen Standpunkt eingenommen. Die Betonung liegt auf der Eigenverantwortung. Wir können selber denken, selber groß sein, mündig sein. Und schließlich sind wir in einer Zeit angelangt, wo es die Wahrheit vielleicht gibt, aber eben nicht mehr die eine Wahrheit, sondern viele Wahrheiten, viele Wege. So viele Wege, wie es Menschen gibt. Und die Wahrheit, die ist irgendwie in mir drin. Und ich habe das Recht, meine eigene Wahrheit zu suchen. Und wenn das eine andere Wahrheit ist als du, ja, dann ist es in Ordnung. Dann finde deinen Weg zum Glück. Und scheinbar ist da eine Stärke, dass wir den Konflikten aus dem Weg gehen und dass der einzelne Mensch wichtiger wird und die Meinung des einzelnen Menschen. Aber wenn ich nur noch mich selbst habe, wo habe ich dann den Halt, wenn ich mich selber verliere, wenn ich selber schwach werde, wenn ich selber in der Krise bin? Und dann sehen wir ganz schnell auch gewisse Schwächen in dieser modernen Welt. Die Orientierung fehlt und wir finden als Gesellschaft überhaupt keinen Konsens, keinen Zusammenhalt mehr und wir streiten über alles und jeden. Und wir verlernen es, miteinander zu sprechen. Und Hempelmann hat davon gesprochen, dass dieser gezwungene Individualismus, die Konzentration auf mich selbst, ich muss selbst die Lösungen für mein Leben finden, alle Antworten in mir selbst finden, dass das sogar zur Vergöttlichung des Menschen führt. Ich bin Gott. Ich bin letztlich das Zentrum des Universums. Unsere Gesellschaft leidet auch daran, dass wir diesen Zusammenhalt verlieren und nicht mehr lernen, inhaltlich um die Wahrheit zu ringen und danach zu suchen. Das hat schon der große Philosoph, habe ich ihn abgedruckt? Nein, habe ich vergessen. Der große Philosoph Helmut Schmidt, ist glaube ich noch ein bekannter Begriff, der große Philosoph Helmut Schmidt gesagt, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Und wir sehen das ganz praktisch. Unsere Gesellschaft verliert irgendwie den Zusammenhalt. Und das ist auf der gesellschaftlichen Ebene ganz, ganz klar und deutlich. Aber nicht nur die Gesellschaft leidet. Ich glaube, die Gesellschaft, das sind einzelne Menschen. Das bin du, das bist du, das bin ich. Das sind die einzelnen Menschen, die Halt verlieren, die irgendwie Orientierung verlieren, die leiden an dieser Orientierungslosigkeit. Und das sehen wir bei einer anderen großen Philosophengruppe, genannt Silbermond. Ich habe versprochen, es wird heute ein bisschen musikalisch. Ich finde es immer so spannend, in die modernen Lieder reinzugucken. Ja, modern ist ja eine Frage, das war jetzt, glaube ich, von 2009 oder sowas. Aber es hat sich noch nicht viel verändert. weil die Musiker unserer Zeit, ja, die finden oft so wunderbare Worte, um auszudrücken, was eigentlich los ist in unseren Herzen. Ja, also es lohnt sich, sich auch mal die Texte anzuschauen. Ich finde, die haben das so wunderbar ausgedrückt, dieses Gefühl. Auf der einen Seite, ja, wir wollen selber sagen, wo es lang geht. Wir wollen unsere eigene Wahrheit entwickeln. Niemand soll uns sagen, das ist der Weg zum Leben, so musst du leben und so nicht. Wir wollen selber entscheiden. Und gleichzeitig, und es bringt dieses Lied so auf den Punkt, gleichzeitig leiden wir aber an diesem auf uns selbst geworfen sein, an dieser Autonomie, an dieser Orientierungslosigkeit. Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein, denn Versuchungen setzen ihre Frist. Doch bitte schwör, dass wenn ich wiederkomme, alles noch beim Alten ist. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schweren Zeit irgendwas, das bleibt. Das hätte auch letzte Woche gedichtet werden können, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist so ein Grundgefühl, nicht nur unserer Zeit, sondern auch ein Grundgefühl, eine Grundsehnsucht von allen Menschen. Gib mir was, was bleibt, wo ich mich drauf verlassen kann, wo ich mich verlassen kann, was mich hält und was morgen noch da ist. Wahrheit ist somit wichtig. Es ist wichtig, was wahr ist und was trägt, was bleibt, worauf ich mein Leben bauen kann. Und genau in diese Unsicherheit, in diese Fragezeichen, genau da spricht Jesus jetzt diese ersten Worte von der heutigen Textstelle hinein. Euer Herz erschrecke nicht, so beginnt unser Abschnitt von heute. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Offenbar hatten die Jünger Angst und offenbar haben sie sich erschrocken, sonst hätte er ja diese Worte ihnen nicht zusprechen müssen. Sie hatten Angst, soweit zum Kontext, weil Jesus ihnen erklärt hat, dass er sie verlassen wird. Und das löst in ihnen eine unfassbare Unsicherheit aus. Sie hatten diese Nähe zu Jesus, den Weg, die Wahrheit und das Leben 3 Jahre lang vor Augen. Sie sind diesen Weg gegangen. Wenn sie Fragen hatten, Jesus hat geholfen. Wenn sie mit der Kraft am Ende waren, Jesus hat geholfen. Wenn sie da nicht heilen konnten, Jesus kam und hat geholfen. Und jetzt sagt er, nur noch eine kleine Zeit bin ich bei euch. Und dann kommt Angst, dann kommt Unsicherheit, dann kommt Verwirrung. Euer Herz erschrecke nicht. Und dann quasi die Lösung, glaubt an Gott und glaubt an mich. Sie hatten diese Nähe zu Jesus gelebt. Und als einige Zeit vor dieser Stelle, vor diesem Gespräch, noch die Frage aufkam, im Rahmen dieser Brotvermehrung, wo ganz viel Unsicherheit und Unklarheit auch über die Person Jesus aufkam, da fragt er sie noch, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr euch einen anderen Weg suchen? Wollt ihr eine andere Wahrheit ausprobieren? Und da sagt Petrus, ja, der Vorrenner von allen Jüngern, diese mächtigen Worte, Herr, wohin? Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dieses Wort des ewigen Lebens, das soll jetzt gehen, das soll nicht mehr bei uns bleiben. Was ist dann mit Halt, Orientierung, Wahrheit? Wenn wir Fragen haben, wenn uns die Kraft fehlt, wenn die Orientierung fehlt, wenn Gott nicht mehr mit uns ist. Und nicht nur die Jünger hatten damals schon verstanden, dass die Frage nach Wahrheit und Orientierung und Weg im Leben ganz eng verbunden ist mit der Frage nach Gott. Gibt es da einen Gott? Wahrheit und Gott, das gehört ganz eng zusammen. Ich habe einen Beweis mitgebracht, dass das auch, glaube ich, die moderne Menschheit sehr wohl versteht. Und zwar gab es 2017 in einem der bekanntesten Magazine der Welt, dem Time Magazine, die große Schlagzeile: Ist die Wahrheit tot? Ja, wir erinnern uns noch an die Debatten von Fake News und all dem anderen, wo das zum ersten Mal so in der Gesellschaft so klar wurde, dieses Thema. Und sie titeln hier ganz groß: Is Truth Dead? Ist die Wahrheit tot? Und was ich so spannend finde, sie haben sich mit der Schriftart und mit dem Layout dieser Ausgabe an eine frühere Ausgabe angelehnt aus dem Jahr 1966, wo sie schon mal eine gesellschaftliche Strömung aufgegriffen haben Und damals hieß die Schlagzeile: Is God Dead? Auch dieses Magazin, diese Journalisten haben diesen Weg klar definiert. Der Mensch verliert die Verbindung zu Gott, fragt nicht nach Gott. Und es führt mehr und mehr dazu, dass auch die Wahrheit, die Wirklichkeit, die Orientierung, der Halt verloren geht. Ist Gott tot? Die Wahrheit tot? Verlieren wir die Nähe zu Gott, geht als nächstes die Wahrheit verloren und mit ihr Halt und Orientierung. Und das finde ich so spannend in unserer heutigen Stelle, Johannes 14. Da kommt ja Thomas wieder hervor. Und Thomas kommt ja meistens nicht so gut weg. Ich versuche immer eine Lanze für ihn zu brechen, weil wir in die Kirchengeschichte schauen, ja, dann war er irgendwann der, der losgezogen ist nach Indien und dort das Evangelium hingebracht hat. Ja, ich habe einen sehr guten Freund, einen Inder, der ist ganz stolz darauf, weil er seine Familienchronologie zurückführen kann, also seine geistliche Biografie, wohl auf Thomas und die ersten Christen dort. Also das ist der Thomas, von dem wir reden. Aber er hat auch manchmal so ein bisschen als Negativbeispiel gedient. Ja? Drücken wir es mal so aus. Und auch in dieser Stelle hilft er uns auf spannende Weise weiter, weil ich finde, er ist so ein Schatten oder so ein Abbild oder so ein Prototyp für uns moderne Menschen heutzutage. Thomas steht ja immer für diesen modernen Zweifler, der es immer ganz genau wissen will. Ja? Der, seine Freunde sagen, Jesus ist auferstanden, aber er sagt, nein, ich will es sehen, ich will es genau wissen, ich glaube auch euch erstmal nicht, ich will ihn anfassen, ich will es ergreifen. Er will Beweise sehen, ja? Er steht für diesen aufgeklärten, ganz, ganz rational geprägten Menschen. So dieser mürrische Zweifler, vielleicht hat er auch ein bisschen deutsche Gene drin gehabt, weiß ich jetzt auch nicht. Der Thomas, der nach der Auferstehung eben erstmal nicht glaubt. Sind Wunder eigentlich möglich? Und der haut jetzt auch eben diese postmoderne Not heraus, wenn er fragt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Vers 5. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Wir Menschen kennen weder Ziel noch den Weg dahin. Und genau das ist die Frage von Thomas. Und das ist eigentlich die Grundfrage, die wir als Menschen klären müssen, damit wir Halt und Orientierung haben für unsere Entscheidungen, für unser Leben. Wo geht's hin? Und wie ist der Weg an dieses Ziel? Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Wir brauchen Ziel und Weg, weil wenn ich weiß, wo es hingeht, dann weiß ich, was ist wichtig in diesem Leben? Welche Prioritäten setze ich? Welche Entscheidungen setze ich? Was kann ich unterordnen unter gute Entscheidungen? Was kann ich getrost beiseite schieben in diesem Leben? Wofür lohnt es sich zu leben und zu sterben? Aber solange wir diesen Blick nicht haben, tappen wir im Dunkeln. Wer das Ziel des Lebens nicht kennt, der weiß nicht, welche Bedeutung auch das eigene Leben hat. Denn wenn das Ziel der Tod ist, wenn damit alles aus ist, welchen Sinn, welche Bedeutung haben dann meine Lebensentscheidungen heute, nächste Woche, nächsten Monat? Am Ende ist doch alles letztlich egal. Und genau in diese Unsicherheit, Orientierungslosigkeit und auch Angst spricht Jesus eben diese ganz berühmten Worte: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Vater, das Himmelreich, die neue Welt Gottes ist das Ziel und ich kann dich und ich will dich dorthin bringen. Ich will dir Weg sein, ich will dir Wahrheit sein, ich will dich zum Leben bringen. Und ich will dich auf diesem Weg tragen, begleiten, Orientierung schenken. Also Jesus ruft mit diesen Worten Menschen zu sich. Aber dann dieser Satz eben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Was ist denn mit den vielen anderen Wegen, Jesus? Was ist denn mit den anderen Religionen? Schließt du das jetzt einfach so aus? Ist das nicht intolerant irgendwie, arrogant sogar, anmaßend? Rechthaberisch, ausgrenzend. Da kann man jetzt viel zu sagen. Ich möchte nur diesen Gedanken noch beilegen. Wenn man sich die Mühe macht, ernsthaft mal Helmut Schmidt zu folgen sozusagen und ernsthaft sich mit Gläubigen anderer Religionen, mit anderen Weltanschauungen auseinanderzusetzen, wie ich es in meinem Dienst als Hochschulevangelist regelmäßig auch tue, dann merkt man in einem ehrlichen, aufrichtigen, interessierten Gespräch ganz, ganz, ganz schnell, dass wir alle unterschiedliche Vorstellungen haben. Wenn wir uns ernst nehmen, dann ist ganz klar, wir reden nicht vom selben Weg, wir reden nicht vom selben Gottesbild. Und egal, welche Weltanschauung ich vertrete, uns muss klar sein, dass ich immer andere ausschließe, dass ich immer exklusiv bin, dass ich immer inhaltlich ein Stück weit intolerant bin. Wenn ich sage, es gibt nur einen Weg zur Wahrheit, dann schließe ich natürlich die aus, die sagen, es gibt manche Wege, oder die, die sagen, es gibt alle Wege. Wenn ich sage, es gibt viele Wege zur Wahrheit, aber nicht alle, schließe ich die aus, die sagen, es gibt nur einen Weg, und die, die sagen, alle Wege. Und selbst wenn ich so diesen vermeintlich harmonischen, oft so mit Buddhismus, Hinduismus, übrigens fälschlicherweise assoziierten Weg der Harmonie gehe und sage, ne, alles ist doch irgendwie gleich richtig, alles ist wahr, was Buddha übrigens nie gesagt hat, dann schließe ich ja trotzdem inhaltlich die aus, die sagen, es gibt nur einen Weg zur Wahrheit, und die, es gibt manche Wege. Also jede Aussage über die Wahrheit, die Wirklichkeit des Lebens, schließt immer andere aus, und es muss uns klar sein. Die Frage ist nur, wie behandle ich andere damit? Wie gehe ich mit anderen um? Und wie suchen wir gemeinsam diesen Weg und diese Wahrheit? Ich kann es nie allen recht machen, denn dann wäre alles bedeutungslos. Und es nimmt auch die Religionen an sich nicht ernst. Wie können wir dann also darüber reden? Wie können wir Jesus da groß machen? Wie können wir das gegenüber anderen, die Fragen an diesem Punkt, das vielleicht auch gut vermitteln? Und wenn ich gerade bei Studierenden so ein bisschen die Frage gestellt bekomme oder wenn wir in die Diskussion gehen, mich vielleicht ein atheistischer Studierender oder vielleicht jemand von einer anderen Religion fragt, wie gehen wir dann vor bei dieser Suche nach der Wahrheit? Dann sage ich immer ganz ehrlich, es gibt eigentlich nur zwei Wege, oder? Erstens, du nimmst dir dein ganzes Leben lang Zeit und probierst alle Religionen aus. Du liest alle Schriften, du triffst dich mit den Vertretern der Religion, du lebst am besten eine Zeit in der Religion, aber ganz ehrlich, das wäre wissenschaftlich redlich, seriös, aber mein Leben reicht dafür nicht aus. Und ich bin immer ein bisschen frech. Ich schlage dann immer eine Abkürzung vor. Ich sage auch, okay, ich bin voreingenommen, ich erkläre es auch gleich. Ich schlage dann immer die Abkürzung über die historische Person von Jesus vor. Ich bin voreingenommen, ich bin Christ, sage ich dann auch dazu. Aber ich mag Abkürzungen, die führen schneller ans Ziel. Und ich gebe auch immer gerne einen Grund dazu mit. Ich glaube, weil gerade wenn ich mir die anderen Wege dieser Welt anschaue und je genauer ich sie mir anschaue, desto klarer wird mir, dass Jesus absolut einzigartig ist, gerade im Vergleich zu anderen. Und da brauche ich das Gespräch nicht zu scheuen, da brauche ich keine Angst vor Konfrontation zu haben. Wenn ich in der Liebe von Jesus unterwegs bin, dann kann ich über die Einzigartigkeit von Jesus staunen, die zum Beispiel da ihren Ausdruck findet in einer einzigartigen Quellenlage, einer absolut einzigartigen Persönlichkeit und einem einzigartigen Anspruch. Und das kann ich ein bisschen für Gespräche im Hinterkopf behalten oder wenn ich vielleicht selber diese Frage habe. Ich möchte nur in aller Kürze einmal das ein bisschen anteasern für euch, die einzigartige Quellenlage. Wenn wir überhaupt irgendwas sagen können über Jesus, ja, das ist ja die Frage, dieses alte Buch war auch bei meiner Bekehrung damals wichtig, kann ich dem überhaupt trauen? Ist es nicht mit wie stille Post irgendwie verfälscht worden und all das? Fakt ist, dass das, was wir heute über Jesus wissen, tatsächlich absolut glaubwürdig ist, weil es gerade im Vergleich zu anderen Schriften der Antike die am besten überlieferte Quelle ist. Kurt Aland, das war sozusagen der Guru der modernen Textforschung, der sagt nach über 40 Jahren Forschung, dass der Text dieses Neuen Testamentes hervorragend überliefert ist. Besser als jeder Text sonst in der Antike. Und die Aussicht, dass sich Handschriften finden, die seinen Text grundlegend verändern, ist gleich null. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, konkret, weil wir jetzt im Johannesevangelium sind. Und tatsächlich haben wir vom Johannesevangelium das älteste Fundstück überhaupt vom ganzen Neuen Testament, das sogenannte P52, also Archäologen sind nicht immer so mega kreativ, die finden halt einen Papyrus und dann war es halt gerade das 52. und dann hat man sich einen Namen zurechtgelegt. Den kann man sich angucken, wenn man mal in England Urlaub macht, in der Manchester Bibliothek. Kleiner Schnipsel, 6 Zentimeter groß. Und da ist ein Teil des Johannesevangeliums drauf. Und das wurde ja wahrscheinlich so um das Jahr 90 verfasst und dieser Schnipsel wird so um das Jahr 125 plus minus einige Jahre geschrieben worden sein. Es ist kein Original, aber das ist ein ältester archäologischer Beweis. Also so eine kurze Zeitspanne nur dazwischen, zwischen dieser ersten Abfassung und unserem ersten Fundstück. Und da ist überhaupt keine Veränderung zu der Bibel, die du heute in der Buchhandlung kaufen würdest. Nur um das einmal zu sagen, das Neue Testament ist ganz seriös historisch. Das ist keine Glaubensaussage, sondern eine ganz objektive historische Aussage. Die beste antike Quelle, die wir überhaupt haben. Du darfst dich darauf verlassen, dass das, was da drin steht, tatsächlich historischer Fakt ist. Und dann kannst du weiterlesen, ja, was steht da eigentlich drin? Und du kannst staunen über Jesus, der diese absolut einzigartige Persönlichkeit hat. Und ich hoffe, das tut ihr, wenn ihr Jesus-Nachfolger seid, regelmäßig, dass ihr staunt und fasziniert seid von Jesus. Von einem Menschen, bei dem, und ich kenne keinen zweiten, bei dem in jeder Sekunde des Lebens Reden und Handeln immer perfekt zusammenpassen. Der eine absolut integere Mensch, der nicht so eine oberflächliche Toleranz gepredigt hat, ja habt euch halt einfach mal alle lieb, ist ja egal, was der andere sagt. Sondern bei dem es noch viel radikaler und viel tiefer ging, der uns nämlich Nächsten und sogar Feindesliebe vorgeschrieben hat. Und der davon nicht faselt, und es nur vorschreibt, sondern der es in jeder Sekunde seines Lebens lebt. Der noch am Kreuz, im schlimmsten Moment seines Lebens, genau das tut. Nämlich für die betet, die ihm das gerade antun. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er war immer komplett demütig, sanftmütig, hat sich den kleinen Kindern angenommen, genauso wie den politischen großen Führern, juristischen Fachleuten und religiösen Eliten. Mit denen konnte er sich genauso unterhalten und hat nie eine Debatte verloren. Es ging ihm nie um die eigene Macht, sondern immer nur um den anderen Menschen. Und das hat ein Echo bis heute. Diese einzigartige Persönlichkeit hat ein Echo bis heute. Wenn ich im Glaubensgespräch Leute frage, was sie von Jesus wissen, was sie von Jesus halten. Und die sind vielleicht komplett atheistisch oder ein bisschen religiös, so ein bisschen christlich-kulturell aufgewachsen, egal. Oder sogar muslimischer Hintergrund. Ich bekomme immer eine positive Antwort. Was Menschen über Jesus denken, ist immer positiv, auch wenn sie nur ganz, ganz wenig wissen. Weil diese Persönlichkeit hat ein Echo bis heute. Und ich frage dann gerne auch nach, denkst du, dass diese Welt der Himmel wäre? So John Lennon-mäßig, stell dir mal vor, imagine. Denkst du, dass diese Welt der Himmel wäre, wenn alle so wären wie Jesus? Und die Antwort ist immer ein überzeugtes Ja. Diese Persönlichkeit hat ein Echo bis heute. Und ich frage dich, vielleicht gebe ich dir das einfach mal so mit. Was fasziniert dich? Welche Begegnung mit Jesus, die du im Neuen Testament liest, packt dich ganz besonders, trifft dich, fasziniert dich. Welcher Aspekt von Jesus? Staune wieder über ihn. Überleg dir das neu, liest es nochmal neu und stell dir dabei immer wieder die Frage, wie könnte ein einfacher Mensch solche Dinge sagen, solche Dinge tun? Danke, Jesus, dass du so bist, wie du bist und dass du es bist, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das ist genau der letzte Punkt dazu, dass er mit einer einzigartigen Quellenlage daherkommt. Wir können wirklich gute Aussagen über das treffen, was er wirklich gesagt hat. Er kommt mit der wunderbaren Persönlichkeit einher, aber er kommt auch mit dem krassen Anspruch einher. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Als einziger sogenannter Religionsstifter dieser Welt hat Jesus nicht gesagt, ich zeige euch die 5 Wege, wie ihr gut leben könnt und ich zeige euch den Weg zur Erleuchtung. Als einziger hat er gesagt, ich selbst bin dieser Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist ein unfassbarer und einzigartiger Anspruch. Jesus macht sich mit Gott gleich. Gott ist als Mensch auf die Erde gekommen. Und dann gibt es viele, die sagen, naja, er war doch ein tolles Vorbild. Ja, Jesus, glaube ich, war ein cooler Typ, war richtig gut drauf. So ein toller Morallehrer, ein tolles Vorbild. Der hat tolle Dinge gesagt. Dann frage ich aber gern weiter und sage, aber er hat auch gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er hat gesagt, er wird auferstehen. Was wäre das für ein Vorbild, für ein moralischer Lehrer, der an diesem entscheidenden Punkt gelogen hätte, oder? Wir kriegen Jesus nicht einfach nur als moralisches Vorbild für unsere Postkarten am Kühlschrank. Du kriegst Jesus entweder ganz oder gar nicht. Ganz als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Viele sagen auch, er hat doch nie gesagt, dass er Gott ist. Aber genau so geht unser Abschnitt los. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Er setzt sich hier mit Gott gleich. Glaube an Gott und glaube an Jesus. Jesus setzt sich mit dem Vater gleich. Er redet in diesem Abschnitt auch vom Haus seines Vaters, wo es viele Wohnungen gibt. Das einzige Mal, wo er sonst noch die Worte Haus meines Vaters benutzt, ist, als er vom Tempel redet, von der Wohnung Gottes. Gott im Himmel ist der Vater. Er sagt in Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Viel, viel mehr hat er gesagt und bewusst nicht gesagt, getan und bewusst nicht getan, um das klarzustellen. Ich und der Vater, ich bin, wir sind eins. Und die Menschen damals, in seinem Kontext, zu denen er geredet hat, die haben es ganz eindeutig verstanden. Die haben verstanden, was es für ein maßloser Anspruch war. Denn genau das war letztlich auch der Grund, warum er hingerichtet wurde. Oder besser gesagt, genau für diesen Anspruch hat er sich hinrichten lassen. Als ultimatives Zeichen seiner Liebe. Und das ist der Weg, wie wir damit umgehen können, wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ich weiß, wer das sagt und warum er das tut, dann verstehe ich das auch richtig. Dann geht es hier nicht um irgendeine arrogante Rechthaberei. Er hatte ja auch gar nichts gehabt von dieser Behauptung. Ja? Schon mal darüber nachgedacht? Er hatte nur Verfolgung und Tod von dieser Behauptung. Überhaupt keinen Vorteil. Es ging ihm nicht um Rechthaberei, sondern um Rettung. Denn dann verstehe ich, dass der da spricht, dass es der ist, der sich diese Welt ausgedacht hat und dem diese Menschen verloren gegangen sind. Dem wir verloren gegangen sind. Und der darunter leidet, dass wir die Wahrheit nicht sehen und keinen Halt und keine Orientierung, keine Rettung haben. Und dann ist es wie in so einem Bild von so einem brennenden Haus, wo sich das Feuer durch alle Stockwerke frisst, das komplette Treppenhaus schon voller Qualm und du siehst keinen Meter mehr weit, keine Orientierung mehr. Und Menschen rennen in alle Richtungen und schreien alles Mögliche. Und genau in diese Situation plötzlich rennt der Architekt des Hauses hinein und schreit den Menschen darin leidenschaftlich zu, hier lang, das ist der Weg, hier geht's raus. Ich kenne den sicheren Fluchtweg, den einzig sicheren Weg. Und dann ist es nicht arrogant, wenn jemand das schreit, oder? Dann denkst du nicht, hoppla, wollen wir nicht darüber mal diskutieren? Setzen wir uns mal kurz in diese Ecke. Was ist denn mit dem Weg? Was ist mit der Tür dahinter? Was ist denn damit? Du kannst doch nicht einfach so arrogant sein und das behaupten. Ich könnte mir vorstellen, ich würde erstmal den Weg darüber ausprobieren. Nein. In einer Millisekunde weißt du, du rennst ihm hinterher und du bist einfach nur dankbar, dass er sich auf die Suche gemacht hat. Und genauso ist es zu verstehen, wenn Jesus das sagt. Und dann rede ich auch gern darüber, auch wenn es auf den ersten Blick den modernen Menschen abschreckt. Weil hier jemand auftritt, der nicht behauptet, irgendwie nur die Wahrheit gepachtet zu haben, sondern der sagt, er selbst ist die Wahrheit. Und dann passiert was ganz Verrücktes. Dann ist die Wahrheit nämlich eine Person. Und dieser Person kann ich radikal nachfolgen. Dann ist diese Wahrheit nämlich die Liebe. Weil Jesus Nachfolge niemals zu Hass und Gewalt führt, kann ich ihm radikal nachfolgen. Weil wenn ich ganz radikal bin, nämlich ganz an der Wurzel bei Jesus Herzen bin, dann bin ich bei dem, der sagt, bete und segne, die dich verfluchen und die dich verfolgen. Und gleichzeitig darf ich die Worte wissen, Liebe ist in der Wahrheit. Also lasst uns Mut zur Wahrheit haben, lasst uns Mut zur Liebe haben, denn beides braucht unsere Welt. Wir laden nicht ein zu irgendeinem großen philosophischen Traktat, zu irgendeiner philosophischen Idee, für die wir kämpfen. Sondern wir laden ein, die Wahrheit in Person kennenzulernen. Lasst uns Mut zur Wahrheit haben und Mut zur Liebe haben, denn beides braucht diese Welt. zum Abschluss, damit es auch wirklich musikalisch wird noch, habe ich nochmal eine Philosophengruppe ausgegraben, die dazu was sagen konnte, nämlich die sogenannten Black Eyed Peas. Ich weiß nicht, wo sie Philosophie studiert haben. Auf jeden Fall haben sie es wunderbar auf den Punkt gebracht. Die Unsicherheit dieser Welt. Ich habe mal eine Übersetzung gewagt. Sie singen es ja eigentlich auf Englisch in ihrem absoluten Superhit Where is the Love? Da heißt es frei übersetzt, ich werde älter, die Menschen werden kälter. Es geht nur noch um viel, viel Geld. Selbstsucht ist alles, was zählt. Fake News in den Medien, möglichst viele Tote, Hauptsache negativ. Das bringt die Quote. Die Filme im Kino mit unechten Infos verändern die Köpfe der Kids wie ein Virus. Was ist passiert mit den Werten der Menschheit? Was ist passiert mit Fairness und Gleichheit? Anstatt Liebe verteilen wir Feindschaft. Wir verstehen uns nicht und verlieren die Freundschaft. Kein gemeinsamer Grund, kein stabiles Fundament. Wenn niemand die Wahrheit sagt, weiß keiner, wie Liebe klingt. Und wer die Liebe nicht kennt, der kennt auch nicht Gott. Wo ist die Liebe? Wenn niemand die Wahrheit sagt, weiß keiner, wie Liebe klingt. Aber wenn Jesus spricht, wissen wir, wie sich die Liebe anhört. Denn dann redet die Wahrheit. Dann redet der, der sagt, ich möchte, dass du bist, wo ich bin. Und dann ist es für uns was ganz, ganz, ganz Persönliches. Und damit möchte ich schließen. Denn noch bevor der postmoderne Thomas zweifelt und sagt, Herr, wir kennen nicht den Weg und woher sollten wir das Ziel kennen? Habe ich es, glaube ich, noch, oder? Diesen letzten Absatz. Wollen wir mal gucken. Sonst lese ich es einfach vor. Noch bevor er sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen. Direkt davor hat Jesus ihm schon zugesprochen, ihr wisst den Weg und das Ziel. Dankeschön. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Direkt davor sagt es ihm doch. Hat er dann gelogen? Hat er die Unwahrheit gesagt? Thomas wusste es offenbar nicht. Nein, natürlich nicht. Der Clou ist hier, auch wenn du manchmal fragst, Herr, ich weiß nicht wohin und was soll ich alles und was bringt's mir, wenn du Fragezeichen hast, hat dir Jesus vorher schon zugesprochen. Wohin ich gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas kannte schon Ziel und Sinn seines Lebens, weil er Jesus kannte, weil er zu Jesus gehörte. Und das Gleiche gilt für dich und mich. Auch wenn das Leben noch Fragen aufwerfen wird, auch wenn wir nicht jede Entscheidung im Voraus richtig abschätzen können, auch wenn noch dunkle Zeiten kommen, dein Weg und dein Ziel ist sicher und klar, weil du mit Jesus gehst. Und das ist die Wahrheit. Amen. Amen. Die Band hat uns wunderbar schon mit reingenommen in 20 Jahre alte Lieder. Und ich habe mir vorhin sagen lassen, im Vorfeld habe ich die Band herausgefordert mit einem relativ neuen Lied. Das passt ja sehr gut, das für mich das nochmal sehr deutlich widerspiegelt, wo wir das einfach nochmal singen können. Ein Blick auf Jesus, auf den Fels der Zeiten, auf den der bleibt, auf den wir uns verlassen können, der sich nicht verändert. Vielen Dank euch, dass ihr uns das vorbereitet habt.